heiße dich heute ganz herzlich auf meinem Podcast Neue Musikleben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gern mehr über mich erfahren möchtest, über mich als Sängerin, über alles, was ich sonst so mache, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch von ganzem Herzen ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Falls ihr diese tatsächlich noch nicht kennen solltet, geht einfach mal auf deren Webseite www.nmz.de, schaut euch dort um. Ich halte das für eine sehr wichtige Publikation. Diese könnt ihr natürlich print oder auch digital bekommen. Ich möchte an dieser Stelle mich mal bedanken bei euch allen. Wir sind jetzt im 8. Jahr. Am 10. April 2018 habe ich diesen Podcast gestartet. Und ich kann es manchmal selber gar nicht glauben, dass ich so lange dabei geblieben bin. Denn wie manche von euch wissen, gab es durchaus auch emotionale Durststrecken auf diesem Weg. Aber gleichzeitig ist es natürlich immer genial, wenn ich sehe, wow, ich bin immer noch da. Es wächst, die Hörerschaft wächst. Und ja, ich bin letztendlich dann sehr, sehr stolz drauf, weil wir ja auch gesehen haben, wie viele Podcasts auch sehr schnell wieder eingeschlafen sind, nicht fortgeführt wurden. Ich freue mich ja auch sehr, dass ich endlich eine Podcast-Kooperation habe, wie mit Saskia Worf und Manage Musik. Also es sind viele Sachen eingetreten und ich glaube, ich hätte mir auch damals 2018 gar nicht vorstellen können, wie viele Menschen ich erreiche und wie ihr mich auch ansprecht oder manchen von euch darf ich dann tatsächlich auch begegnen und dann komme ich zu irgendwelchen Terminen oder Produktionen oder manchmal tauchen auch Menschen im Konzert auf, die dann auf mich zukommen und sagen, übrigens, ich höre alle deine Folgen, ich bin ein totaler Fan von deinem Podcast. Also von daher, das ist dann immer schön, dieses Gesicht zu sehen, denn so spreche ich ja quasi in den luftleeren Raum und natürlich macht es Freude, dass ich euch erreiche, dass etwas von euch zu mir zurückkommt. Deswegen freue ich mich immer über eure Nachrichten, also gerne mir weiter schreiben, was euch berührt, was euch gefällt, wie auch immer. Und auch darüber habe ich, glaube ich, schon gesprochen, dass diese Entscheidung, auch den Podcast vor allem auch 2024 konsequent auch internationaler zu machen, also sprich eine Folge im Monat Englisch zu machen, hat tatsächlich zu einer weltweiten Hörerschaft geführt. Und wenn ich dann so in diese Charts und diese Rankings oder was mir da meine diversen Plattformen dann zur Verfügung stellen und dann zum Beispiel sehe in einer Chart, dieser Podcast wird in jedem Land in Südamerika gehört, dann bin ich wirklich, wirklich sprachlos. Aber ich bin ja jetzt hier da, um mit euch zu sprechen. Also wie gesagt, egal wie lange du schon dabei bist, vielen, vielen Dank, dass du hier immer wieder einschaltest, dass du treu bist, dass du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und ja, das ist einfach eine riesen, riesengroße Freude. Ich hatte ja zu dem 8. Geburtstag, der am 10. April ist, auch eine besondere Folge für euch. Die ist allerdings auch auf Englisch mit der Sopranistin Lucy Shelton, die es vollbracht hat, mit 82 Jahren an der Metropolitan Opera in New York zu debütieren. Falls euch das interessiert, hört euch die Folge sehr gerne an. Ein unglaublich schönes und inspirierendes Gespräch mit Lucy. Ich selber darf im Moment sehr viel singen, also ich bin sehr froh, ja, wie sich das gerade alles entfaltet, diese vielen genialen Projekte und ich liebe viele meiner anderen Tätigkeiten auch. Ich glaube, das macht mich irgendwie rund oder das drückt auch meine Vielseitigkeit aus, aber mein Kern und das, wo mein Herz immer wieder hin will, ist tatsächlich das Singen auf der Konzert, auf der Opernbühne. Und ich habe im Anfang März ein wunderschönes Projekt an der Staatsoper in Hannover gemacht, in dem Ballhof 2 mit Snezhana Nesic, Enke Eisenberg, wunderbaren jungen Komponisten, und es waren Kurzopern und es war einfach so eine schöne Produktion. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Also das war mir auch eine große Freude auf so vielen Ebenen. Ich bin sicher, dass ich da auch noch mal irgendwo vielleicht ein Video oder so posten werde. Ich freue mich, dass ich jetzt im April Infinito Nero von Salvatore Sciarrino singen darf. Ich habe das, ich weiß es nicht, vor 10 Jahren schon mal gesungen. Und es ist ein sehr spannendes Werk mit dem Ensemble Emex. Ich werde zum 70. Geburtstag von Marc-Andreas Schlingensiepen am 29.04. in der Tonhalle Düsseldorf singen mit dem Notabu-Ensemble. Und ich freue mich auch sehr, bereits jetzt ankündigen zu können, dass eins meiner großen Herzensprojekte, Embodiment, mit der Komponistin Lia Muir, welches wir im November 25 in Rainy Days Festival Luxemburg aufgeführt haben, dass wir die deutsche Erstaufführung im Heroines of Sound Festival in Berlin haben werden. Das ist dann im Juli 2026. Genau, wenn du das alles ein bisschen genauer wissen möchtest, entweder auf meine Webseite gehen oder tatsächlich den Newsletter abonnieren. Ja, in meiner letzten Folge oder letzten Solo-Folge habe ich ja über Frauen und Geld gesprochen. Und ich habe einen großen Überriss gemacht, angeregt von dem Buch von Natascha Wegelin, Madame Moneypenny, Die Krise liebt Frauen wie dich. Und ich habe da ja schon gesagt, ich würde über Sachen sprechen. Ich werde auch vielleicht Themenbereiche anticken, aber noch nicht vielleicht in alles in die Tiefe gehen. Und da vielleicht immer wieder mal nachfassen, auch je nachdem, wie ihr jetzt so auf diesen Podcast oder den auch aus dem März reagiert, weil ich das eben für ein sehr wichtiges Thema halte. Also hört euch auch gern die Folge von März dazu an. Und wie ich auch schon gesagt habe, ich werde mit der Saskia Wolf von Manage Musik auch noch in unserem Quartalsgespräch 2 über das Thema sprechen. Und ein paar Themen habe ich auch bewusst für dieses Gespräch quasi noch offen gelassen. Deswegen, es ist nie komplett vollständig. Ich werde auch heute, denke ich, einige wichtige Sachen anreißen oder vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen. Und wenn ihr konkrete Fragen habt oder Wünsche habt, teilt es mir mit. Ich habe tatsächlich festgestellt, und damit möchte ich einsteigen, als ich diese Folge aufgenommen habe und vor allem, als ich sie editiert habe, also die Folge, die im März erschienen ist, habe ich gemerkt, wow, irgendwie betrete ich da ein ganz anderes Terrain. Also es fühlte sich fast gefährlich an und fast so, kann ich mich dabei zeigen oder mit diesem Thema? Weil es ist so, ne, wir haben gerade in Deutschland immer noch über Geld spricht man nicht, Geld ist tabu. Und wenn es eine Frau tut, vielleicht umso mehr. Interessant war dann auch, als ich die Folge veröffentlicht habe und natürlich auch auf Facebook gepostet habe, habe ich schon festgestellt, irgendwie mag der Algorithmus das überhaupt nicht. Und auch dort habe ich mich dann mit Saskia ausgetauscht, weil Saskia ja wirklich eine Königin der Social Media ist und sich da wirklich auskennt. Und sie hat auch gesagt, nee, das ganze Meta-Universum mag keine Frauenthemen. Diese Unternehmen werden von Männern geführt und da geht es überhaupt nicht darum, dass wir in irgendeiner Form uns ermächtigen. Also falls du das aktiver verbreiten möchtest, auf welche Art auch immer, oder deinen Freundinnen erzählen müsst, bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, denn es ist ein wichtiges Thema. Und nur weil es uns nicht angezeigt wird, heißt es ja nicht, dass das nicht Thema ist. Und auch das könnte ja gewollt sein. Und ich habe das ja auch in der letzten Folge gesagt, gerade auch immer für die Menschen, die dann immer sagen, ja, das brauche ich nicht und Geld ist nicht so wichtig. Ne? Und die Frage ist immer, was passiert dann, wenn du solche Sachen denkst, Geld ist nicht so wichtig? Dann spielst du auch nicht mit. In dieser patriarchen Welt, in der wir derzeit noch leben, ist das ein wichtiges Werkzeug. Und deswegen wäre es gerade wichtig für Frauen oder auch für KünstlerInnen, Geld zu haben. Aber wir gehen da mal der Reihe nach so ein bisschen durch, was ich mir noch so dazu überlegt habe. Ich habe ja auch diesmal den Begriff des Selbstwerts dazu genommen, weil häufig das die erste Falle ist. Also wenn ein Mensch oder eine Frau sieht, da ist vermeintlich zu wenig Geld auf dem Konto, dann bewirkt es bei den meisten, ups, dann stimmt was nicht mit mir, ich kriege das nicht hin und ich bin nicht wertvoll. Dann kommt noch hinzu, falls man dann tatsächlich vielleicht auch schon mal irgend so ein Coaching-Programm gemacht hat, manchmal wird gerade, sage ich, so ein bisschen mit diesen Geldthemen auch gespielt, um die Leute in ihre Coaching-Programme reinzubekommen. Und da gibt es auch teilweise, sage ich mal, sehr brutale Verkaufsvorgehen. Deswegen möchte ich gleich vorab dazu sagen, vielleicht klingt das für dich erstmal ein bisschen groß, aber ich spüre, es ist die Wahrheit. Aber guck einfach, womit du in Resonanz gehst. Denn ich glaube ja, dass wir alle wertvoll und vollkommen geboren sind. Und es sind, wir waren es, wir sind es, wir werden es immer bleiben. Du bist wertvoll und vollkommen. Und dein, dass du wertvoll und vollkommen bist, dass du absolut in Ordnung bist, wie du bist, dass es da auch eigentlich nichts zu verbessern gibt. Ne? Auch dort setzen ja viele dieser, sage ich, Coaching-Programme, auch manche Methoden an, die sagen, ja, du musst jetzt besser werden, tralalala. Es hat nichts mit Geld, Beruf, Leistung oder Kontostand zu tun. Das sind Verknüpfungen, die wir irgendwie übernommen haben, die sich vielleicht gesellschaftlich so ergeben haben oder weil wir denken, oh, der hat Geld, der hat die besseren Aufträge, der ist irgendwie besser. Nein, du bist wertvoll und vollkommen. Und das ist vielleicht die wichtigste Message heute, um einfach das auch abzulösen, dass man nicht denkt, ja, nur wenn ich mehr Geld habe, dann Punkt, Punkt, Punkt. Und damit hebt man das auch auf, weil dann manchmal so Coaches auch damit herkommen, naja, wenn du noch nicht das richtige, die richtigen Summen auf deinem Konto liegen hast, dann bist du ja nicht so weit oder müsstest ja noch ein Coaching buchen. Und ich bin eine Freundin von Coachings. Ich habe viel von Coachings, ich habe viel von meinen Mentoren gelernt. Und dennoch stimmt diese Verknüpfung einfach nicht. Also ja, wenn du mehr Geld möchtest, darfst du etwas dafür tun und gucken, welche Optionen du hast. Aber deswegen bist du wertvoll und vollkommen. Auch wenn du ein Minus auf deinem Konto hast, bist du wertvoll und vollkommen. Es ist manchmal im Coaching ein cooles Thema, sage ich, weil Geld ist von vielen Sachen das, was am messbarsten ist. Eben weil es dann einfach irgendwelche Zahlen sind und ich sehe, ah, die gehen hoch, die gehen runter, die machen dies, die machen das. Und vielleicht so Sachen wie, ich bin erfüllt, ist nicht so messbar. Obwohl es am Schluss eigentlich immer um solche Sachen geht. Also was wollen Menschen mit Geld erreichen? Sie wollen sich sicher fühlen, sie wollen sich frei fühlen und darum geht es. Und die Sache ist die, ich kann mich auch schon vorher dahin bewegen und das leben. Und das hat letztendlich auch nichts mit meinem Kontostand zu tun. Nur, dass ich es verknüpfe. Und das darf ich alles durchschauen. Und natürlich, Geld gibt mir Möglichkeiten. Geld gibt mir auch Freiheiten. Aber vielleicht kriege ich auch Möglichkeiten und Freiheiten durch etwas anderes. Also ich würde es nicht verknüpfen und sagen, es muss immer so sein. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Und ich habe im letzten Podcast ja auch so ein paar Kindheitsgeschichten von mir erzählt. Die Frage war ja, was sind so deine ersten Erlebnisse mit Geld? Weil das vielleicht auch die ersten Prägungen sind, die sich dann auch später so entfalten. Und ich habe ja mein erstes Taschengeld dann bekommen. Das waren damals 50 Pfennige. Und weil ja diese 50 Pfennige für die Mickey Maus gereicht haben, die ich mir einmal in der Woche dann holen konnte, die hat genau 50 Pfennige gekostet. Und ich kam mir unglaublich reich vor. Und das ist auch etwas. Wie fühlst du dich? Und kann ich eben mich reich fühlen, egal wie viel Geld auf dem Konto liegt? Weil damit fängt es eigentlich an. Ne, sehe ich nur, was nicht da ist, dann gibt es wahrscheinlich eher so eine Spirale in eine bestimmte Richtung oder vielleicht auch eher eine Abwärtsspirale. Ja, dann bist du auch so, nee, dann geht das nicht und das kann ich nicht. Oder wofür benutzt du auch Geld als Entschuldigung, etwas nicht zu tun? Und wo sagst du, ich bin fein? Oder wo sagst du, wie kann es denn gehen? Und selbst wenn man vielleicht für irgendwas nicht die Summe hat, wie kann es denn gehen? Und dann kann es sein, habe ich auch schon erlebt, dass mir plötzlich Leute irgendwas schenken und ich denke, wow, das habe ich mir doch schon immer gewünscht. Also, dass es dann doch auf irgendeine wundersame Art und Weise zu mir kommen. Also, wie gesagt, da zu gucken, was habe ich da für lustige Verknüpfungen in meinem Kopf. Und dann gibt es ja noch diese ganzen Glaubenssätze, sind auch Fallen. Ne? Ich habe vorhin schon eine wichtige genannt, dieses Geld ist nicht so wichtig. Ja, warum soll dein Geld zu dir kommen, wenn du es nicht wichtig findest? Ich glaube, das wird eine Wirkung haben. Und manche kommen sich ja erstmal so selbstlos vor und feiern sich dafür. Ja, mir ist es nicht so wichtig. Und dann jammern sie immer rum, dass irgendwas nicht geht. Und dann denke ich, da zeigt sich das dann auch ausgelebt. Was auch eine große Hürde ist, und an der habe ich auch viel arbeiten müssen, ist dieses Angst, anders zu sein oder halt dadurch eine Zugehörigkeit zu verlieren. Denn auch das ist ja evolutionär, biologisch in uns drinnen. Na, das hat uns ja auch lange geschützt, dass wenn wir zu einem Tribe gehören, dass unser Überleben gesichert ist. Und das war sicher vielleicht in der Steinzeit oder so sehr, sehr wichtig. Heutzutage, wir sind ja viel individueller, brauchen wir das nicht unbedingt, um zu überleben. Aber es springt immer noch was in uns an. Und auch das dann zu sehen, wenn ich jetzt mehr Geld habe als die oder der, was heißt es dann? Finden das alle gut oder werde ich dann verachtet, ausgestoßen? Oder denken dann, ja, die macht ja irgendwie so Mainstream-Kunst. Naja, das finden wir auch nicht so gut. Also da kommt so dieses, erlaube ich es mir anders zu sein? Oder was ist, wenn ich wirklich das habe, werde ich in irgendeiner Form abgelehnt von wem auch immer? Und kann ich das handeln? Oder bin ich dann sogar bereit dazu, vielleicht nicht so viel zu verdienen, weil dann kann ich ja sagen, ja, ich bin ja so ein selbstloser Künstler und ich verrate die aus meinem Tribe nicht, aus meinem Künstler-Tribe nicht. Oder sagst du, ich habe mich, glaube ich, irgendwann eher dafür entschieden zu sagen, was ist, wenn ich und andere tun es ja auch da vorangehe und zeige, natürlich kann man auch als Künstler oder als Musiker oder Sängerin Geld verdienen und auch gutes Geld verdienen und damit ein Vorbild sein. Also das ist eher so mein Ansatz. Aber da berühren wir auch schon das nächste Thema, Geld und Scham. Und das ist auch bei uns Frauen wahrscheinlich noch ausgeprägter als bei den Männern. Und das geht interessanterweise in beide Richtungen. Also wenn die Frau zu viel Geld hat, schämt sie sich. Und wenn sie zu wenig Geld hat, schämt sie sich auch. Und wenn wir uns schämen, das hat auch eine nicht so schöne Folge, denn ein Mensch, der sich schämt, der fühlt sich ja klein und schlecht und er stellt keine Forderung. Und das ist vielleicht manchen Menschen ganz recht, dass ich mich schäme und keine Forderung stelle. Also auch das muss man sich gut überlegen. Klar, Geld zu haben bedingt auch, dass ich entscheiden kann, dass ich auch in eine gewisse Verantwortung gehe und es sind tendenziell doch eher Menschen, die auch bereit sind, eine klare Grenze zu setzen oder eine Forderung zu stellen. Deswegen ist es auch so wichtig, all diese Themen, die irgendwie mit Geld und Scham zu tun haben, zu durchschauen und zu sehen, das ist das Programm, das ist die Prägung, das ist die Konditionierung, die hier bei mir läuft. Aber die dient mir ja nicht. Und deswegen wird die Welt ja auch kein, sage ich, besserer Ort, nur weil ich mich in Grund und Boden schäme. Und was auch wichtig ist, ist sich, und da legt ja Madame Moneypenny auch sehr viel vor, sich Wissen anzueignen. Gerade als Frau, also wie oft überlässt dann eine Frau, die dann schon mal weniger Forderungen stellt, die ist ja irgendwie zufrieden, die überlässt dann auch dieses Geldthema den anderen, bevorzugterweise ihrem männlichen Partner. Und da gibst du es halt aus der Hand und kannst halt hoffen, dass es passt und dass eure Partnerschaft bis zum Tag X anhält und dann passt das vielleicht auch alles. Ich glaube, dass es heutzutage gut ist, dass jeder sich da Wissen aneignet und dann guckt, okay, wie gehe ich damit um oder welche dieser Möglichkeiten passen zu mir. Ne, man muss auch nicht alles machen und nicht alles passt zu einem, weil jeder auch ein anderes Wertesystem hat, auch ein anderes Gefühl für Risiko. Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen? Was macht mich nervös? Da darf man sich gut kennen und dann daraufhin auch seine, sag ich jetzt, Anlagemöglichkeiten ausrichten. Und Geld kann dir vermeintlich eine Sicherheit geben, ja. Ich glaube nur, dass du dir die Sicherheit auch schon vorher holen darfst und dir anderweitig holen darfst, weil dann kommt Geld noch leichter. Es ist in vielen Dingen immer so ein Loop, ne? Wo setze ich an? Und wenn ich von innen sicherer werde und ich dann meine Finanzen gut regle, dann ist es stimmig. Wenn ich in der Falle hänge, dass ich sage, naja, erst wenn ich so und so viel Geld habe, fühle ich mich sicher, dann bin ich vom Außen abhängig. Dann hänge ich in einem Wenn-Dann. Und dann ist es häufig so, und auch das habe ich bei mir schon beobachtet, dann ist zwar vielleicht das Einkommen höher geworden und trotzdem ist so, aber was ist, wenn ich dann doch irgendwas, eine Rechnung begleichen muss oder irgendwelche Ausgaben sind oder wie auch immer, dann bist du nicht innerlich sicher und souverän, weil das ist der Ausgangspunkt. Und dann hängst du in dieser, ne, was passiert im Außen? Und deswegen finde ich es immer wichtig, auch sehr in diesem Inneren anzusetzen. Deswegen, ne, wisst ihr ja mittlerweile auch, coache ich auch. Deswegen arbeite ich auch mit dieser Körpermethode Best Move, die ich jetzt auch schon viel unterrichte im Einzel- und in Gruppen, dass du das innerlich mehr spürst und dann auch aus dieser Sicherheit, aus dieser Souveränität und Klarheit finanzielle Entscheidungen triffst. Aber eben nicht, weil, ne, wenn du jetzt investieren würdest, dann kann ja dein Depot auch ein bisschen hoch, ein bisschen runter gehen. Und wenn du da jedes Mal Schnappatmung kriegst, würde ich das nicht empfehlen. Und das Gleiche ist ja nur, weil irgendwo eine Rechnung reinkommt, wenn ich dann schon panisch werde, bin ich nicht souverän mit Geld. Dann kriege ich es vielleicht irgendwie hin oder fange irgendwie das Hasseln an oder gucke dann natürlich nach Möglichkeiten. Aber das ist für mich von Souveränität weit entfernt. Deswegen, du musst das ganze Innere, wie du tickst, wie deine Emotionen und das alles auf Geld oder wie wenn du auf deinen Kontostand blickst, was das mit dir macht, da darfst du Meisterin werden. Das andere ist, ich sag mal vergleichsweise leicht. Ne? Das Wissen aneignen ist dann schon wichtig zu gucken, eben wo stehe ich, wo will ich hin, was sind meine Methoden. Und diese Glaubenssätze sind auch insofern wichtig, weil wie gesagt, es gibt dann Leute, da erhöht sich das Einkommen und dann haben sie plötzlich mehr Rechnungen oder sie haben das Gefühl, sie müssen sehr anstrengend dafür arbeiten. Dann habe ich immer das Gefühl, es ist immer noch so, wie wenn ich versuche, irgendwie das Rad den Berg hochzurollen, statt dass ich wirklich mich ganz mitnehme und ja nochmal einen ganz anderen Umgang damit finde. Und eben nicht nur so im Außen so ein bisschen Flickenarbeit mach und wenn dann halt mal Geld reinkommt oder eine größere Summe oder so, dann bin ich vielleicht kurz entspannt und denke mir, wow. Und wenn sich das irgendwie verändert oder ich kann es dann vielleicht auch nicht konstant halten, ne? Das ist auch das mit dem, das berühmte Beispiel mit dem Lottogewinner, also dass ja leider die meisten Lottogewinner hinterher ärmer sind als vorher, weil sie damit nicht umgehen können. Und weil es eben nichts nur damit zu tun hat, wie viel Geld dir da irgendjemand vielleicht gibt, schenkt, Lottogewinn, erbt, was auch immer, Preis gewinnt. Es ne? gibt ja viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Und wie ist es, wenn du innerlich das wirklich halten kannst? Und na, weil sonst bist du eher in dieser Falle, okay, ich habe jetzt Geld, aber was ist, wenn ich es verliere? Was ist, wenn ich eine schlechte, keine Ahnung, Kaufentscheidung treffe, eine schlechte Investmententscheidung? Uiuiuiui. Es ist immer noch keine Ruhe, es ist keine Souveränität da. Und das ist für mich das A und O. Und ich finde auch eine Frage immer ganz spannend, die ich auch in irgendwelchen Coaching-Räumen erlebt habe. Was würdest du tun, wenn dir jetzt jemand einfach Steuer, Zins, sonst wie frei 10.000 Euro auf dein Konto überweist? Überleg dir das mal, was würdest du damit tun? Bist du derjenige, der dann das in irgendwas Cooles investiert? Bist du derjenige, der es spart? Bist du derjenige, der eine coole Reise macht? Bist du derjenige, der es verschenkt? Bist du derjenige, der es sofort auf den Kopf haut? Bist du derjenige, der sich vielleicht aufteilt und sagt, das investiere ich, das spare ich, da mache ich irgendwie eine schöne Reise? Weil der Witz ist der, so wie du jetzt mit den 10.000 Euro umgehst, wirst du es auch mit den 100.000 machen. Wir bleiben immer gleich. Am Schluss ist die Summe egal. Aber wenn du einmal gecheckt hast, wie du tickst und dann auch dich vielleicht überprüft hast, möchte ich so überhaupt sein? Oder gäbe es andere Glaubenssätze, andere Verhaltensweisen, wo ich vielleicht viel fähiger mit Geld wäre, dann lohnt sich das ja, dahin zu schauen und das zu ändern. Und da gibt es ja mittlerweile so viele großartige Möglichkeiten. Ja, es gibt dann noch so ein paar typische Frauenfallen, sage ich jetzt mal. Das nennt Natascha Wegelin toxische Weiblichkeit. Sie hat sich dort auch von der Sophia Fritz von ihrem Buch Toxische Weiblichkeit inspirieren lassen. Ich finde aber, dass Natascha, das taucht dann in dem Workbook zu ihrem Buch auf, ganz großartige eben Glaubenssätze rausgefiltert hat, die häufig mit diesen jeweiligen Typen zu tun haben und wo man eben auch gucken kann, sind die bei mir wirksam und wenn ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, so einen Glaubenssatz in Luft aufzulösen oder ihn zu drehen. Und da spricht sie über 5 Typen. Das eine ist der Muttertyp, der kümmernde Typ, die Bitch, das gute Mädchen, das Opfer und die Powerfrau. Und darüber werde ich garantiert noch mit Saskia viel ausführlicher sprechen. Ich habe festgestellt, als ich mir diese Glaubenssätze angeschaut habe, ich hatte in allen 5 Kategorien einiges. Also bei mir gab es jetzt keinen Schwerpunkt oder dass nur ein Typ da betroffen war. Und ich konnte dann schon eben im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner Tools, diesen Glaubenssatz auf die Schliche kommen und sie auch auflösen. Und das war für mich sehr, 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 sehr befreiend. Ja, ich würde sagen, ich beende die Folge heute über Geld, Selbstwert und Frauen. Auch wenn natürlich die Männer hier auch gern einschalten dürfen. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch immer über die Männer, die auch Lust haben, uns Frauen dabei zu unterstützen, uns auch als Frau leben zu dürfen und auch unseren Raum einnehmen zu dürfen. Und von daher danke ich euch allen. Danke, dass ihr heute bei mir eingeschaltet habt. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Liebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.